meiner Kindheit oder in meiner Erziehung gab es einen Punkt, der äußerst traumatisch war. Ich bin als Kind von Vegetariern erzogen worden. Und so wurde ich auch fleischlos ernährt und erzogen. Wie sah mein Leben aus als Kind? Ja, in den 80ern geboren. Vegetarisch leben war noch nicht wirklich modern. Heutzutage würde man sagen, ja, ist doch selbstverständlich. Warum wurdest du nicht vegan ernährt? Nein, damals war das noch was Besonderes in den 80er Jahren. Und weil es was Besonderes war und es kaum Produkte gab, hat das immer relativ schlecht geschmeckt. Ich erinnere mich, in der Küche meiner Mutter standen unzählig viele Gläser da, wo immer etwas quellen musste. Irgendwelche Sprossen oder Leinsamen oder Grünkohl, der 48 Stunden gehen musste, um dann als Bratling verarbeitet zu werden. Und man hat auch mindestens 48 Stunden gebraucht, um diesen dann wirklich runterzubekommen. Also so war meine Kindheit, so bin ich ernährt worden. Ich erinnere mich noch, meine Mutter, wenn sie mit uns einkaufen gegangen ist, dann war das nicht in irgendeinem Supermarkt, sondern wir sind ins Reformhaus gegangen. Wer ist ins Reformhaus gegangen damals? Ja, wir. Und so bin ich durch diese 2-3 Gänge, die in diesem Geschäft waren, gegangen und hab die plätschernde Musik gehört dazu, dieses plätschernde Wasser, irgendwelche Urwaldschreie von Gnus und Giraffen, die so ein bisschen meditativ auf den Kunden wirken sollten. Ich erinnere mich an die Verkäuferin, die mit Jutekleidung rumgelaufen ist und dann beim Abkassieren jedes Lebensmittel nochmal ganz liebevoll durch ihre Hände hat gleiten lassen. Wenn ich in der Schule war, dann sah mein Pausenbrot aus Pumpernickel, mit natürlich Bio-Honig und Bananenscheiben drauf. Man denkt immer bei Pumpernickel, hoffentlich ist es nur verbrannter Toast. Nein, es war Pumpernickel und die Pause hat kaum gereicht, um dieses Brot zu essen. Aber es gab einmal einen Tag und dieser Tag war für mich besonders. Ich konnte nämlich endlich aus meinem vegetarischen Gefängnis ausbrechen. Mein damals bester Freund hatte Geburtstag und er hatte einen besonderen Geburtstag gefeiert, nämlich im McDonald's. Und dann war ich das erste Mal in meinem Leben im McDonald's und habe die Karte gesehen und war jetzt mal reizüberflutet. Da stand dann unten, dass es mit Geschmacksverstärkern ist. Für mich war Geschmacksverstärker immer was Schlechtes, weil ich mir gedacht habe, warum soll Grünkernbratling noch intensiver schmecken? Aber bei McDonald's habe ich gemerkt, Geschmacksverstärker können auch sehr positiv sein. Und so habe ich die Karte gesehen und ich wollte am liebsten alles essen. Und ich erinnere mich, als ich dort an dem Tisch saß, an meinem Burger gegessen habe, die Pommes gegessen habe, da habe ich den besten Freund von mir angesehen, wie er Geburtstag gefeiert hat. Er saß in seinem kleinen McDonald's-Thron, aus Pappe eine Krone auf und hat sein Happy Meal gegessen, hatte ein Spielzeug und er hatte Geburtstag. Er war der Mittelpunkt und für mich hat sich's angefühlt, dieser Junge weiß, was echtes Glück ist. Dieser Junge, der weiß, was es bedeutet, wie man sich fühlt, wenn man uneingeschränkt glücklich ist. Einige Jahre später, ich bin älter geworden und ich habe ein Hobby entwickelt und mein Hobby war Tennis spielen. Das habe ich nicht mehr mit meinem damaligen besten Freund von McDonald's machen können, der war in kürzester Zeit 180 Kilo schwer, weil er immer Geburtstag im McDonald's gefeiert hat. Und ich habe, wie gesagt, Tennis geliebt und mein Vater hatte eines Tages gesagt, Fabi, du wünschst dir schon lange einen Tennisschläger. Ich kaufte einen Tennisschläger und es ist ein leichter Tennisschläger, ein guter Tennisschläger und für mich war es ganz wichtig, dass die Seiten mit so einem Dämpfer bespannt sind und da ist auch dieser Dämpfer dabei. Und der Papa gibt mir meinen Tennisschläger, den Tennisschläger in die Hand und ich schaue ihn an und sage, Papa, vielen Dank, ich bin wunschlos glücklich. Ich hab keinen Wunsch mehr. Wieder vergingen Jahre, meine Eltern sind umgezogen, ich musste meine Freunde, mein ganzes Umfeld verlassen, ich musste die Schule wechseln, wir sind ungefähr 500 Kilometer weg von zu Hause gezogen. Und man mag jetzt vielleicht meinen, der arme Kerl ist mitten in der Pubertät und muss seine Heimat aufgeben. Nein, nein, für mich war das kein Problem, ich hatte ja meinen Tennisschläger, der neben mir auf der Rücksitzbank lag. In der Schule, ich bin durch Prüfungen gefallen, meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht, aber wer denkt, dass ich traurig war? Ich hatte doch den Tennisschläger. Als ich 18 war, ist meine Oma gestorben, an der ich sehr hing. Und als der Sarg die Erde hinuntergelassen wurde, war ich absolut traurig. Aber in dem Moment, als die ersten Tränen in die Augen stiegen, habe ich an meinen Tennisschläger gedacht. Und der Tennisschläger hat mich getröstet. Ein Lächeln ist mir übers Gesicht gehuscht. Und ich dachte mir, wer einen Tennisschläger hat, der ist doch erfüllt. Ich bin ja schließlich wunschlos glücklich, so wie ich es meinem Vater gesagt habe. Wäre das nicht toll, wenn das Leben so einfach wäre? Die Wahrheit ist, ich habe den Tennisschläger bekommen. 3 Wochen später hat er mich nicht mehr wirklich so interessiert. Ich habe ihn nicht mehr angeschaut, sondern nur noch zum Spielen benutzt. Und wieder ein paar Wochen später habe ich im Tennis verloren und habe den Tennisschläger verformt, indem ich ihn auf den Boden geschlagen habe. Und da war mein ganzes Glück eigentlich dahin. Und man mag jetzt als Erwachsener meinen, ja, irgendwann versteht ein Kind, du kannst nicht grenzenlos glücklich sein. Du kannst nicht grenzenlose Erfüllung von irgendwelchen Dingen erwarten. Aber die verrückte Sache ist, dass es in unserem Leben gar nicht anders aussieht. Wir Großen, wir Erwachsenen, wir spielen das Spiel nämlich auch sehr, sehr gut mit. Da gibt es die einen, die versuchen, ihre Frage im Leben nach Sinn, nach Erfüllung in Materialismus zu suchen und zu finden. Obwohl der Kleiderschrank voll ist, die neueste Mode muss gekauft werden, unbedingt. Obwohl das alte Handy noch funktioniert, man braucht das neue Telefon, man braucht das iPhone 20, damit man jetzt glücklich und zufrieden leben kann. Obwohl das alte Auto noch fährt und auch vielleicht eine grüne Plakette hat. Nein, es muss ein neueres Auto sein, mit einer besseren Technik, mit einer besseren Ausstattung, mit noch mehr Funktionen. Es muss mehr und mehr und mehr sein. Und die Werbung, die arbeitet mit dieser Sehnsucht des Menschen. Denn die Werbung hat schon lange den Weg verlassen, den Menschen einfach nur zu informieren, was es für Neuerungen gibt, sondern die Werbung, die versucht, uns ein Lebensgefühl zu verkaufen. Ein Lebensgefühl, wenn du von diesem Handy aus telefonierst, wenn du mit diesem Auto fährst, dann erlebst du Freiheit, dann erlebst du Erfülltsein, dann erlebst du Glück, dann erlebst du, was es bedeutet, wunschlos glücklich zu sein. Und andere von uns, die sagen vielleicht, na, Materialismus interessiert mich nicht so sehr, aber mir geht es um mein Ansehen. Ich möchte zeigen, wie besonders mein Leben ist. Und sie stellen ihr Leben da auf Facebook, auf Instagram, auf den Social Medias und warten darauf, Erfüllung zu finden, indem sie die Bestätigung von anderen Menschen bekommen. Und der eigentliche Moment des Lebens kann gar nicht genossen werden. Also was erfüllt im Leben? Da gab es einen König in Israel, es war der bedeutendste König in der damaligen Zeit, König Salomo. König Salomo hat das Reich übernommen von seinem Vater David. David hat das Reich stark gemacht, hat Israel stark gemacht, hat die Länder um Israel herum eingenommen, hat viele Schätze gesammelt, die dann später Salomo verarbeiten konnte zum Tempel. David hinterlässt ein stabiles und gutes und tolles Reich und Salomo ist jetzt König. Und ihm sind keine Grenzen gesetzt. Israel ist stabil. Israel lebt im Frieden und es berichtet die Bibel, wie gut es Israel in dieser Zeit ging, als Salomo König war. Er musste sich nicht in irgendwelchen Kämpfen oder Auseinandersetzungen verstricken. Nein, er konnte einfach das Land in Ruhe regieren und im Frieden leben. Und er baute einen Tempel. Er baute den Tempel, den eigentlich sein Vater David geplant hat oder bauen wollte. Er baute ihn, machte sich einen Namen. Er baute sich nicht nur den Tempel, sondern er baute sich auch ein Zuhause, ein Schloss, in dem er lebte. Luxus pur. Die Bibel berichtet, und das finde ich ganz schön, wie sie ein Fenster öffnet, wie es im Leben von Salomo aussah. Sie berichtet in 1. Könige Kapitel 5, Vers 2, wie der König zu leben wusste. Ich lese, und der tägliche Bedarf Salomos betrug 30 Sack Weizengrieß und 60 Sack Mehl, 10 fette Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe, ohne die Hirsche und Gazellen und Damhirsche und die gemästeten Vögel. Also da war noch ein bisschen mehr dabei. Dieser Mann wurde auf jeden Fall nicht vegetarisch erzogen. Und er wusste zu feiern. Er wusste zu leben. Er hatte genug. Natürlich war das nicht alles für ihn. Es war für sein Haus, für seine Bediensteten, für seine Frauen, wen er da alles zu versorgen hatte. Aber dieser Mann wusste zu leben. Israel wird beschrieben als ein Land oder König Salomo wird als König beschrieben, der ein jährliches Einkommen von heutzutage umgerechnet 1,3 Milliarden Euro machte. Nur an Gold. die anderen Dinge, die ihm noch zugebracht wurden, außer Acht gelassen. 1,3 Milliarden Euro nur an Gold. Und das heißt in 1. Könige 10, Vers 23 als Lebensfazit: So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. König Salomo, dem geht's gut. Er hat alles. Er ist König. Er lebt im Frieden. Er muss nicht ins Reformhaus. Er hat Weisheit und die Fülle von allem. Und er selbst gibt Einblick in sein Leben. In Prediger Kapitel 2. Da sagt in Prediger Kapitel 2 ab Vers 4: Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Wenn meine Frau und ich aus dem Urlaub zurückkommen, dann haben wir eine Angewohnheit, so ganz kurz bevor der Alltagsstress einen wieder einholt. Wenn wir merken, dieser Alltag kommt, dann setzen wir uns aufs Sofa und dann stellen wir uns die Frage: Was würdest du tun, wenn du 5 Millionen Euro hättest? Ich weiß, es wird nie passieren, außer jetzt wird hier auch so ein Spendenkonto eingeblendet und mit Stiften gehen, aber ich glaube, das wird nicht sein. Also so bleibt es nur unser Wunschgedanke. Was würdest du tun mit 5 Millionen Euro? Und wenn wir dann so anfangen zu träumen, dann überlegen wir, ja, wir würden ein Haus in der Nähe des Urlaubsorts kaufen, in der Nähe vom Meer, Strandnähe. Wir würden dies, das, 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 und dann planen wir. Und dann wissen wir, was wir mit dem Geld anfangen. König Salomo musste nicht sich hinsetzen, die Augen schließen und sich vorstellen, wenn ich mal reich wäre, was könnte ich machen? Salomo hatte das. Salomo hatte alles. Er sagt, es gibt nichts, es gab nichts, was ich meinen Augen, als sie das begehrt haben, missgönnt hätte. Ich habe alles genommen, ich habe alles, ich habe das ganze Leben, was es mir geboten hat, mitgenommen, alles. Nenn mir eine Sache, habe ich gehabt. Nenn mir noch eine Sache, habe ich gehabt. Er hatte alles. Wenn wir uns vorstellen, unser Leben würde das widerspiegeln. Unser Leben wäre so, wir hätten alles. Wie wäre am Ende des Lebens unser Lebensfazit? Wie wäre das Fazit von unserem Leben? Salomo beginnt sein Predigerbuch mit seinem Lebensfazit. Dort heißt es in Prediger Kapitel 1, Vers 2 bis 8: Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und auch das Ohr hat nie genug gehört. Alles ist nichts, das sagt uns Salomo. Alles ist nichtssagend, alles ist bedeutungslos, alles ist vergeblich. Doch lebt doch in dem Menschen, in uns, diese Sehnsucht nach Sinn, nach Erfüllung. Wir wollen glücklich sein, wir wollen erfüllt sein, wir wollen mit einem Ziel durchs Leben gehen, wir wollen Bedeutung haben. Und die traurige Wahrheit in unserem Leben, wenn wir uns reflektieren, ist, umso mehr Materielles wir uns anschaffen, desto leerer werden wir und wir befinden uns im Teufelskreis, weil das Interesse so schnell an den Gegenständen nachlässt. Und dann muss der nächste Gegenstand her. Dann muss das nächste her. Das nächste, der neue Reiz muss geschaffen werden, der uns für den kurzen Moment glücklich werden lässt. Aber letztendlich trägt das nicht. Oder diejenigen, die versuchen, ihr Leben darzustellen auf den Social-Media-Kanälen. Für die reicht es nicht, wenn die zwei besten Freunde sagen, hey, schönes Foto aus dem Urlaub. Nein, die brauchen 100, 1000 und dann noch 10.000, noch mehr Klicks, damit sie sich bedeutsam und wertgeachtet fühlen. Und wenn wir die Menschheit sehen, dann merken wir, wie wir eigentlich an alle an dem gleichen Problem leiden. Zunehmend herrscht Einsamkeit. Zunehmend herrscht eine Unzufriedenheit. Und in extremen Fällen vielleicht bis hin zur Depression oder Suizid. Obwohl doch alles, so mag man fast meinen, verfügbar ist. Aber Salomo sagt, nein, alles ist nichts. Wir haben diesen Hunger. Wir haben diesen Hunger nach Leben. Wir haben diesen Hunger nach Sinn in unserem Leben. Wir wollen nicht einfach nur ziellos durchs All schweben auf dieser Erde, ohne zu wissen, was das Leben ist oder was mit unserem Leben ist, sondern wir wollen diese Sehnsucht satt wissen, diese Sehnsucht nach Leben. Und wir spüren aber gleichzeitig, wie wir mit den Versuchen scheitern, diese Sehnsucht zu füllen. Egal wie sehr wir uns ablenken, egal wie sehr wir diese Sehnsucht versuchen zu übertönen, egal wie viel soziale Medien wir benutzen, egal wie viel Erfolg wir haben, egal wie viel Geld wir haben, egal wie viel Freizeit oder wie viel Genuss wir uns zuführen, letztendlich merken wir, dass wir nie dauerhaft wirklich erfüllt und zufrieden leben können. Dass es doch da noch etwas fehlt. Aber was ist dieses Etwas? Mick Jagger und die Rolling Stones haben das vor Jahrzehnten geschrieben und sie haben etwas gesungen, was der Prediger schon vor Jahrtausenden gesagt hat. Sie singen, I can't get no satisfaction, but I try, I try, I try. Also ich kann diese Befriedigung gar nicht erleben, ich kann keine Erfüllung erleben. Ich versuch's, ich jage dem nach, aber wirklich zufrieden, wirklich erfüllt bin ich nicht. Und man stellt sich so die Frage, warum kann dieser König, der alles hatte, warum können wir in unserer zivilisierten Welt, wo wir doch gefühlt auch alles haben, natürlich nicht die 5 Millionen und das Häuschen am Strand, zumindest einige von uns nicht, wie können wir trotzdem diese Sehnsucht haben nach mehr? Ich glaube, dass der Prediger uns auch dort die Antwort gibt, warum wir nicht zufrieden sind. Warum wir etwas nachjagen. Und zwar sagt in Prediger Kapitel 3, Vers 19, auf Mensch und Tier wartet das gleiche Schicksal. Beiden gab Gott das Leben und beide müssen sterben. Der Mensch hat dem Tier nichts voraus, denn auch er ist vergänglich. Am Ende sagt er, der Salomo, es bleibt einfach nur der Tod übrig. Wir sind begrenzt in unserem Leben und alles, was wir erleben und alles, was wir sind, alles, was wir haben, ist begrenzt. Es ist eben nichts für die Ewigkeit, so sehr wir es uns wünschten. Das bedeutet, der schönste Moment, der schönste Urlaub, die härteste Arbeit, der größte Erfolg ist bedeutungslos. Letztendlich, weil am Ende werden wir alle gleich enden und zwar im Tod. In meiner Arbeit als Pastor gehört es auch dazu, Menschen zu besuchen, die in der Trauerphase sind, wenn sie ihre Lieben verloren haben. Und dann macht man einen Kondolenzbesuch vor der Beerdigung. Und in diesen Kondolenzbesuchen habe ich zwei Dinge gelernt. Zum einen habe ich gelernt, dass Sterben sehr stressig ist. Und zwar für die Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen sind gar nicht so in dem Trauermoment drinnen, sondern vielmehr in der ganzen Organisation, die jetzt zu tun ist. Nämlich, man muss die Beerdigung organisieren, das Bestattungsunternehmen informieren, man muss dort organisieren, man muss diese Leute anrufen, man muss auf dem Amt anrufen und so weiter. Und eine Sache ist mir immer sehr, sehr nah gegangen. Sie müssen organisieren, wie jetzt der Haushalt aufgelöst wird. Und immer wenn ich das mitbekommen habe, hat mich das sehr, sehr nachdenklich gemacht, dass die Hinterbliebenen darüber sprechen, wie mit dem Besitz, mit den materiellen Dingen umgegangen wird von den Verstorbenen. Und meistens ist es so, dass die Sachen auf dem Müll landen. Und mich hat das sehr, sehr nachdenklich gemacht, weil ich mir denke, da ist ein Mensch, der hat dafür gelebt. Ein Mensch, der hat Geld, Zeit, Mühe investiert, um das zu kaufen, um das zu bekommen. Und letztendlich landet es auf dem Müll. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, nicht selten haben Leute zu mir gesagt, ja, er hatte ein erfülltes Leben gehabt oder sie hat ein erfülltes Leben gehabt. Hat viel erlebt, ist viel gereist und so weiter und so fort. Und was sich im ersten Moment so tröstlich anhört, finde ich, hört sich so brutal an, so unendlich brutal, weil es für mich zeigt, dass das scheinbar der Tod das letzte Wort hat und nicht das Schöne. Es zeigt mir, dass das Schöne begrenzt ist und dass das Schöne eben nicht ewig ist, sondern dass der Tod letztendlich den Schlussstrich zieht und alles, wie der Prediger hier sagt, wie Salomo sagt, alles vergänglich ist und der Tod die Begrenzung ist. Wir leben in jeder Hinsicht begrenzt. Wir leben in materiellen Dingen begrenzt. Wir leben in Anerkennung, in Bestätigung begrenzt. Und Dinge um uns herum sind eben auch begrenzt. Gegenstände sind begrenzt, haben nicht die Fähigkeit zu wachsen. Und Menschen um uns herum sind auch begrenzt. Also wir können nie genug bekommen, weder von Gegenständen, von materiellen, noch von Menschen. Und letztendlich macht doch eh alles keinen Sinn, wenn es im Sarg endet. Also das gute, sinnlose Leben. Es ist ein Dilemma. Ja, der Predigtitel ist ein Dilemma. Und es ist eigentlich das Dilemma, in dem wir Menschen stehen. König Salomo und ein paar hundert Jahre später das Neue Testament fangen den Menschen in diesem Dilemma auf. König Salomo beschreibt in seinem Buch seinen Lösungsansatz, wie er mit dem Leben umgeht, mit diesem begrenzten Leben, was ja scheinbar so sinnlos ist und was so herausfordert. Und er sagt einfach, ich gebe euch einen praktischen Ratschlag, genießt euer Leben, achtet auf euch, genießt die Liebe zu eurer Frau oder zu eurem Mann, lasst euch von den Dingen erfüllen, aber wisst darum, dass diese Dinge nur begrenzt sind, dass sie keinen ewigen Charakter haben. Und deshalb, und damit schließt er sein Buch im Prediger, deshalb wisse, dass es einen Gott gibt, der ewig ist und lebe dementsprechend verantwortlich. Genieße auf der einen Seite den Moment, aber hab noch darüber eine Perspektive hinaus, es gibt einen Gott und lebe deshalb verantwortlich. Das ist der Ratschlag von Salomo. Jesus, er löst unser Dilemma auch auf. Er sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 27 und 35, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die ins ewige Leben reicht. Und jetzt spricht er über diese Nahrung. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus antwortet auf dieses Problem von Salomo und auf unser Problem als Menschen. Er sagt, such nicht an der falschen Stelle, sondern komm zu mir, dort wirst du wirklich satt, dort wirst du Erfüllung erleben. Und was Jesus hier sagt, ist nicht einfach nur eins zu eins zu verstehen, Jesus zu essen. Nein, was er hier sagt, ist, tritt in Beziehung mit mir. Das zeigt mir als kleine Fußnote, wie Jesus denkt. Jesus hat auch eine Sehnsucht, und zwar Sehnsucht nach Beziehung, Beziehung zum Menschen. Und er sagt, diese Sehnsucht, die du erlebst, die wir erleben als Menschen, kann nur in mir erfüllt werden. Und manche Leute, die zur Zeit Jesu leben, die hören das, was Jesus sagt und sagen, nein, das ist mir zu intensiv. Das ist mir zu krass, was du hier sagst, Jesus. Und sie gehen weg. Und während Jesus sieht, wie diese Menschen weggehen, geht er zu seinen Jüngern und stellt ihnen eine Frage. Und diese Frage steht in Johannes 6, 67. Er fragt seine 12 Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus antwortet in Vers 68, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wenn Petrus fragt, Herr, wohin sollen wir gehen? Dann könnte ich ihm ganz viele Antworten geben. Ich könnte ihm sagen, Petrus, wie wär's, wenn du zu deiner Frau zurückkehrst, zu deiner Familie, zu deinem Haus, zu deinem Business? Dein Vater ist doch Fischer, vielleicht braucht er dich. Du hast ein Boot, kehr doch da zurück. Hör doch auf mit deinem Leben auf Wanderschaft, nicht wissen, was du am nächsten Tag isst. Oder ein Leben kannst du doch verzichten, wo du nur verspottet wirst, weil Jesus so ein eigenartiger Wanderprediger ist. Also ich habe ganz viele Antworten für dich, Petrus, wo du hingehen kannst, wo du hingehen sollst. Und Petrus würde sagen, nein, nein. Ich habe bei Jesus etwas gefunden, was mir viel mehr bringt als einfach der nächste Tennisschläger oder als das nächste Ding, was ich besitzen kann, was ich haben kann. Es bedeutet mir so viel mehr, mit Jesus zusammen zu sein, als irgendeinen Status zu haben oder Besitztümer anzuhäufen. Mir bedeutet die Gegenwart mit Jesus etwas anderes. In Jesu Gegenwart erlebe ich nämlich, dass mein Leben auf ein unbegrenztes Niveau angehoben wird. Wie er mich mit meinen Sehnsüchten, diese Sehnsucht, die ich ja in mir trage, wie er die versteht und wie er diese Sehnsucht erfüllt. Eins meiner Lieblingszitate von C.S. Lewis ist, wenn ich eine Sehnsucht in mir finde, die keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Der Sinn besteht in unserem Leben nicht. Geboren werden, zur Schule gehen, vegetarisch aufwachsen, konsumieren, Beruf, um mehr zu konsumieren und irgendwann Erfolge zu feiern oder Niederlagen zu feiern, Einfluss zu sammeln und Macht zu sammeln und dann irgendwann zu sterben. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Und das würde auch Petrus sagen. Nein, das ist nicht. Wohin soll ich denn sonst gehen? Das ist nicht der Sinn des Lebens. In uns ist eine andere Sehnsucht. Wir sind geboren für mehr. Wir sind nicht dafür geboren, um zu sterben. Wir sind geboren, um zu leben. Manche sagen, ja, der Tod, der gehört halt eben dazu. Nein, er gehört nicht dazu. Ich habe 2 kleine Kinder, 2 Töchter, 1,5 und 3,5. Und wenn ich die beiden Kinder sehe, dann denke ich nur ans Leben. Dann denke ich nur für sie die Gedanken des Lebens. Und ich denke nicht, ja, aber irgendwann gehört es schon dazu, dass du stirbst. Das ist Blödsinn. Oder Menschen, die sagen, ja, der Tod kann auch ein Verbündeter und ein Freund sein. Nein, er ist es niemals. Der Tod ist immer unser Feind, weil er das Leben begrenzt und uns Menschen aus dem Leben reißt, die wir so sehr lieben. Der Tod ist unser Feind. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, um zu sterben. Wir Menschen sind gemacht zum Leben. Während meines Studiums musste ich in den Semesterferien ein bisschen Geld verdienen. Und ich habe einen Nebenjob angefangen, beziehungsweise in den Semesterferien gearbeitet. Und ich musste dort von Haus zu Haus gehen, um Bücher zu verkaufen. Und da erlebt man ja einiges an den Haustüren. Und an einer Haustür, die war ganz besonders, hat sich eingebrannt bei mir. Ich bin zu dem Haus gekommen und schon bevor ich die Klingel gedrückt habe, habe ich gehört, wie so ein Vogel von innen kreischt. Und zwar alle 2 Sekunden. Alle 2 Sekunden. Und ich bin erstmal irritiert. Ich drücke die Klingel, ich höre die Schritte und eine alte Frau macht auf. In dem Moment geht ja ganz viel einem durch den Kopf, wenn man auf einen Menschen dann trifft zum ersten Mal. Und ich habe mir in dem Moment überlegt, innerhalb von ein paar wenigen Sekunden, also ich würde ja verrückt werden, wenn der Vogel alle 2 Sekunden hier so kreischt. Und in dem Moment, als ich diesen Gedanken hatte, fängt die Frau im Rhythmus des kreischenden Vogels alle 2 Sekunden an, irgendwelche Zuckungen zu machen. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Auf der einen Seite, man hört den verrückten Vogel und auf der anderen Seite sieht man die Frau. Und ich habe versucht, mein Sprüchlein aufzusagen, um das Verkaufsgespräch in Gang zu bringen. Und die Frau fragt uns so nach, wie bitte? Und ich habe es nochmal versucht und nochmal versucht. Und ich habe gemerkt, mich zerreißt gleich. Ich lache mich gleich kaputt. Das kann ich doch nicht machen vor dem Kunden. Die Situation ist gerade komisch. Und irgendwann bin ich einfach nur weggelaufen. Und wahrscheinlich hat die Frau gedacht, ich bin verrückt. Aber als ich weggelaufen bin, da ist mir eine Sache oder 2 Sachen sind mir bewusst geworden. Nämlich, wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, mit Vögeln zusammenzuleben, die alle 2 Sekunden wie verrückt kreischen. Und auf der anderen Seite ist mir bewusst geworden, ein Vogel ist nicht dafür geschaffen, um im Käfig zu leben und 10 Jahre lang, 20 Jahre lang die Wand anzugucken. Da würde ich auch durchdrehen. Und ganz einfach sind wir nicht geschaffen dafür, um ein Leben der Begrenzung zu erleben und versuchen, diese Begrenzung in irgendwelchen materiellen Dingen zu überwinden. Wir sind für ein anderes Leben geschaffen. Und wenn ich aber in dieser Welt lebe und mir diese Geschichte erzählen lasse von dieser Welt, dass ich alles durch materielle Dinge oder durch Status oder durch Macht oder sonst etwas, dass meine Sehnsucht erfüllt wird, dann lebe ich genau wie der Vogel im Käfig und fange an zu kreischen. Oder wie diese Frau, die anfängt, verrückt zu spielen. Wir Menschen, wir werden verrückt, wenn wir uns mit dieser Welt so anfreunden, dass wir sagen, das ist alles, was wir haben und was wir bekommen. Die Welt erzählt uns eine schlechte Geschichte. Die Welt erzählt uns, wenn du etwas hast, bist du jemand. Oder hab Einfluss, um jemand zu sein. Oder stell dich da, um jemand zu sein. Und das Geheimnis dahinter ist, es ist eine begrenzte Geschichte, die die Welt erzählt. Eine Geschichte, die uns letztendlich leer zurücklässt und ausgebrannt zurücklässt. Und dann gibt es Jesus, der sagt, ich habe eine ewige Geschichte für dich. Du bist von einem Gott geschaffen, der ewig ist, und deswegen hast du auch eine Sehnsucht nach dir, in dir, die sich nach der Ewigkeit sehnt. Jesus erzählt die andere Geschichte. Jesus erzählt die Geschichte, dass das Leben Sinn macht, weil er die Ewigkeit in den Händen hält. Ich muss nicht mehr irgendwelchen Tennisschlägern hinterherjagen. Ich muss nicht irgendwelche Sachen anhäufen, sondern ich darf sein bei Jesus, genießen bei Jesus und wissen, er ist ewig. Wenn ich Sinn in meinem Leben finden will, dann komme ich an diesem Jesus nicht vorbei. Dann gibt es nur den Weg an ihm vorbei. Und deshalb stellt eigentlich Petrus uns Menschen heute die Frage, wohin wollen wir gehen? Wohin sollen wir denn bitte gehen? Wohin? Und Jesus stellt eigentlich im Umgekehrten die Frage, sagt, willst du zu mir kommen? Du hast eine Sehnsucht, Mensch, nach Ewigkeit, aber ich habe auch eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wird auch durch nichts in der Welt erfüllt, außer wenn du ja zu mir sagst. Das ist die Geschichte, die Jesus uns erzählt. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam beten. Jesus Christus, du gibst uns mehr Leben. Du gibst uns Perspektive im Leben. Du lässt uns nicht einfach zurück, leer als Waisen und auf der Suche seiende Menschen, sondern du gibst uns Perspektive auf Leben und bietest uns die Fülle an. Danke, dass wir von dir beschenkt werden und wir kommen zu dir, egal wo wir sind gerade in unserem Leben und bitten dich, erfüll du uns. Erfüll du uns mit Ewigkeit. Erfüll du uns mit dir selbst. Wir wollen bei dir satt werden und wir wollen mit dir leben. Einen anderen Weg zu einem erfüllten Leben gibt es nicht. Amen.